Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Alexander Böker.
So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast. Wird gerade aufgezeichnet hier an Karneval. Auf der einen Seite bin ich hier in Köln, auf der anderen Seite mein Gesprächspartner sitzt weit weg, wenn wir nach Süden fahren, nämlich in Österreich. Bei mir ist heute Thomas Weinberger von der B2B-Marketing-Agentur Webwings aus Österreich. Hallo Thomas.
Hallo Alex, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ist das erste Mal hier in diesem Podcast, oder?
Ja, ich höre ihn schon mega lange und das ist auf meiner Bucketlist einmal bei den Nerds im Podcast. Da bin ich jetzt besonders froh heute.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wenn ihr Thomas noch nicht kennt, erstens besucht sein Profil auf LinkedIn, zweitens besucht seine Webseite. Ich bin großer Fan, weil da alles so klar ist. Und wir sagen ja selbst immer, hey, klare Kommunikation ist alles in B2B. Und sowohl die Webseite ist klar, wie die vielen hilfreichen Tipps, die er irgendwie auf LinkedIn gibt, sind klar. Und es ist nie so verkopft oder so das super coole neue Framework, das dich jetzt am Ende zum Ziel führt, was ja auch gelegentlich so durchs Dorf getrieben wird, sondern immer so, ah ja, das klingt nicht alles super fancy, aber es funktioniert halt. So. Deswegen sprechen wir heute mal über Dinge, hoffentlich über Dinge, die funktionieren. Und zwar haben wir uns als Thema gesetzt, LinkedIn Ads Setup 2026 von vorn nach hinten zu beleuchten und mal gucken, wie die Empfehlungen von Thomas heute aussehen. Ready?
Absolut, ja, können loslegen.
Sehr gut.
Danke fürs Feedback noch zur Website. Wir sind so die Bodenständigen, wenn es um Ads geht. Wir sind ja beide in einer sehr buzzword-lastigen Welt unterwegs. Transparenz ist da wichtig. Das heißt, wir sagen da, was ist realistisch, was kostet der Spaß, wie lange dauert es. Das spart so viel Zeit den Leuten. Und wenn du selbst Kunde bist und auf eine Website gehst, dann sind das genau die Sachen, die du dir da wünschst. Klare Ansage, gute FAQs, spar mir doch den Aufwand, dass ich dich fragen muss, sondern liefer mir alle Infos frei Haus im Vorhinein. Das ist so unser Anspruch. Also freut mich, wenn das ankommt.
Absolut. Und es ist auch, lass uns doch auch ganz vorne anfangen. Also normalerweise würden viele denken, hey, wenn wir über das Ads-Setup sprechen, dann sprechen wir jetzt über technische Dinge, aber wir sollten ein bisschen früher einsteigen. Ich glaube, wir sind beide der Meinung, im Prinzip, wenn du anfängst, Kampagnen zu bauen, dann ist eigentlich bereits im Vorfeld entschieden, ob es was werden kann oder vor allen Dingen auch, ob es nichts mehr werden kann.
Absolut, da gehe ich voll mit. Ist auch der liebste Teil. Wir haben so einen 5-Schritte-Prozess, relativ simpel das Ganze. Und wir haben zu Beginn einen Kennenlern-Call, das Erstgespräch. Das ist ganz typisch für alle Agenturen. Wir gehen da aber sehr tief rein. Also wir investieren da für einen komplett fremden Kunden gern mal 3-4 Stunden, bevor der Call startet. Und wir sehen uns an, kann das denn funktionieren? Weil wir wollen ja dann auch nur Kunden haben, wo wir liefern können, wo die Kampagnen funktionieren. Also dann sind die happy, dann sind wir happy und dann klappt das Ganze. Und da sehen wir uns ein paar Sachen ganz einfach an. Ist die Zielgruppe denn auf LinkedIn vertreten? Das ist klingt sehr trivial, ist aber ganz wichtig. Die erste Frage ist die Zielgruppe überhaupt definiert vom Kunden? In den meisten Fällen ja, aber es gibt ein paar Ausnahmen. Wenn dann drin steht, alle Geschäftsführer in mittelständischen Industrieunternehmen, das ist ein bisschen vage. Aber es kommt dann auf den Punkt, kriege ich denn diese 5.000 bis 10.000, dieses absolute Minimum an Usern in die Zielgruppe? Kann ich die auf LinkedIn finden? Und wenn du jetzt zum Beispiel Handwerker oder Ärzte in der Zielgruppe hast, sind jetzt fiese Extrembeispiele, dann sagen wir, tut uns leid, wird nicht klappen.
Schwierig. Ja, ich würde auch mal starten vom Markt her, gucken, was ist dein Markt, wie groß ist dein Markt? Und dann kann man im Prinzip von da an, es eine Vorstellung davon gibt, wer das ist, wie viele das sind, kann man überhaupt mal sagen, welche Relevanz kann der Kanal am Ende haben? Du kommst entweder hin, dass du sagst, wie du es gerade gesagt hast, es lohnt sich nicht. Wir finden irgendwie keine relevant große Zielgruppe oder keinen relevant großen Anteil deiner Gesamtzielgruppe auf dieser Plattform oder können sie erreichen. Oder du stellst halt fest, hey, 90% der Personen, die du eigentlich zu deiner Zielgruppe zählst, sind hier erreichbar. Das gibt ja auch eine ganz andere Gewichtung dann am Ende, wo man sagt, okay, in deinem Media-Mix oder in deinem Marketing-Mix wird diese Plattform vermutlich eine zentrale Rolle einnehmen, weil alle Fische, die du haben willst, sind genau in diesem Teich.
Im B2B-Bereich ist es ja überschaubar, welche Kanäle du zur Verfügung hast. Wenn du sagst, ich mag jetzt in Paid Ads investieren, Klassiker sind Google Ads, LinkedIn Ads und du siehst dir an, gibt es Nachfrage auf Google Ads, dann hole ich mir das lieber dort zuerst ab, weil die sind im Funnel weiter unten, da habe ich mehr Abschlusschancen. Oft hast du aber Nischenzielgruppen im B2B-Bereich, die recht winzig sind und dann führt kein Weg vorbei an LinkedIn. Und ja, gehen wir mal davon aus, dass die Zielgruppe da aktiv ist, dass die sich dort tummeln, super. Dann ist der nächste Check, ist denn euer Deal, euer Angebot, Produkt, verdient ihr damit genug Marge, damit ihr auch LinkedIn-Ads davon bezahlen könnt, von dieser Marge, die da überbleibt. Wir sagen dann mindestens 8.000 Euro pro Deal oder Kunde sollen da rausschauen. Dann kannst du mit gutem Gewissen die Werbekosten von LinkedIn-Ads damit tragen und es bleibt noch viel übrig. Je höher, desto besser. Also wir haben auch viele Maschinenbauer, Anlagenbauer bei uns im Portfolio und die haben halt riesige Deals und da ist LinkedIn super, weil du da lang an den Kunden dranbleiben kannst, dann hast du einen guten ROAS, also Kosten-Nutzen ist dann sehr gut.
Dann gehe ich auch voll mit, würde wahrscheinlich die Summe sogar noch ein bisschen höher setzen als 8, aber dann wird's schon gelegentlich knapp. Auf der anderen Seite, wenn die Deals sehr groß werden, ist halt meine Anschlussfrage immer, wie kommen die denn bisher zu euch? Mhm. Wie lange dauert denn das eigentlich, bis die konvertieren? Denn wenn du so im Enterprise-Bereich bist und sagst dann, das sind halt riesige Deals, riesiges Buying Center und so weiter, dann wirst du länger über die Erwartungshaltung sprechen müssen, was der Kanal zeigt und wann es Wirkung zeigt. Ne? Also wenn du halt sagst, hey, ist es so eine Software-Solution, üblicherweise ARR 15.000, 20.000, okay, dann hast du ein begrenztes Zeitfenster, wenn ich dir sage, okay, es ist ein Volumen von, ein Invest von 500.000 pro Kunde, dann wird mutmaßlich der Sales Cycle auch deutlich länger sein.
Ja, genau, und ich lache, weil das ist schon der Punkt 3, wie sieht es mit der Erwartungshaltung aus, wenn du ein Anlagenbauer bist und Sales Cycle von 18 Monaten oder mehr hast, dann wird schwierig, das in 3 Monaten zu beweisen, dass LinkedIn Ads für dich funktionieren, also das ist die Frage. Das auch, wie viel Budget hast du? Wie lang ist dein Atem? Bist du bereit, diesen Marathon zu laufen? Oder hast du sehr viel Druck, die Leads schnell zu bekommen und musst in 3 Monaten der nächsthöheren Managementstufe erklären, dass das jetzt funktioniert oder nicht? Das ist auch ein Thema. Also wenn da, ich sag mal, Not am Mann ist und die Leads total ausgetrocknet sind, aber das ist ein riesengroßer Deal mit langem Sales-Cycle, dann wird es da auch haarig, dass man rechtzeitig was liefert.
Ja, dann muss man einfach nur so, was sind denn deine Alternativen? Hast du einen besseren Plan? Ist ja sowieso immer die Frage.
Ja, genau.
Hast du eine Alternative? Und dann eben, du hast von Erwartungshaltung gesprochen, für mich ist das immer so, wie weit ist das Problembewusstsein da, dass, und in vielen Stellen denken Kunden ab dem Moment, ab dem sie ja sonst in einem Gespräch mit einem Prospect sind, das ist ja sozusagen der Sales Cycle, den sie so sehen, so ab dem Moment artikulierten Interesses, aber wir werden ja davon ausgehen, diese Reise beginnt eigentlich schon früher. Und dass ihr jetzt gerade nicht genug vor der Brust habt, liegt daran, dass vorher schon was falsch gelaufen ist, dass vorher was fehlt. Und das meiste, das häufigste Problem ist, ihr seid unsichtbar für eure Zielgruppe. Also oder zumindest nicht sichtbar genug. Oder ihr bedeutet nichts für sie. So. Ja. So, und das ist ja... Und das kollidiert natürlich, da finde ich am Anfang immer so ein bisschen mit der Erwartungshaltung, ja, das ist wahrscheinlich richtig, aber wir bräuchten jetzt morgen schon Kontakte, die eigentlich mit Geldscheinen wedeln.
Ja, der Wunsch ist nachvollziehbar. Ich verstehe das aus Business-Sicht, aber als Agentur hast du natürlich den Anspruch oder den Druck, du musst ja auch liefern können in absehbarer Zeit. Du willst ja glaubwürdig sein und ein guter Partner sein. Und wenn das nicht machbar ist, also darum schrauben wir da sehr viel an der Erwartungshaltung rum, dass man nicht in eine Kundenbeziehung reingehen, wo wir diese Anforderungen oder Wünsche nicht erfüllen können, dann werden wir beide nicht happy. Da sind wir eher ehrlich und die Frage, die hast du schon geliefert vorher, was habt ihr denn für Alternativen? Wenn die überzeugt sind, dass sie Alternativen haben, andere Kanäle, dann ja, nutzt das bitte aus. Wir müssen ja nicht unbedingt zusammenarbeiten, aber wenn ihr mit uns arbeitet, dann müssen wir auf beiden Seiten überzeugt sein, dass das Sinn macht, weil das ist natürlich ein Budget, da geht es um 10.000 Euro plus. Das muss passen. Also wir wollen eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit.
Korrekt. Und das ist dann, wenn man dann über diese Zeitfenster spricht, ist für mich immer die Frage, was sind dann, und ist schon klar, ist innerhalb von einem Zeitfenster von 3 Monaten wirst du nicht wirst du bei vielen Unternehmen gar nicht in dem Bereich sein, dass du irgendwie sagst, hier sind neue Deals, die irgendwie geclosed oder vielleicht eine Anbahnung sind, dann wirst du ja darüber sprechen müssen, was sind Proxies? Also was sind sozusagen, was ist eine Indikation dafür, dass wir Traction aufnehmen, also dass wir Wirkung erzielen in eurem Markt in einer Form, dass das Vertrauen gegeben ist, ja, wenn wir das länger machen, den Druck erhöhen, dann wird am Ende der Rubel rollen.
Ja, da habe ich aber viele positive Erfahrungen mit auf der Kundenseite gemacht, insofern, dass die zufrieden sind, wenn mal Marketing-Leads reinkommen, also wenn jetzt nicht gleich eine Verkaufschance, eine Opportunity da rausfällt aus den Kampagnen, die sagen schon, hey, wir sind happy, dass wir aus unserer Zielgruppe Unternehmen bekommen, Ansprechpartner, an denen wir ab jetzt dranbleiben können. Also da ist die Entwicklung schon gut. Vor 2-3 Jahren war noch das große Thema Demand-Gen oder Lead-Generation, also das war so ein Hype-Thema. Da hat sich schon was gedreht. Also da sind die Leute offener, das Mindset ist ganz gut und ganz viel positive Erfahrungen bis jetzt gemacht. Also die Leute sind da offen.
Ja, es ist eigentlich auch so zwei Abschnitten, sind irgendwie zwei Systeme konstruiert worden aus meiner Sicht, die dann so konkurrierend aufgesetzt worden sind. Wo man gesagt hat, um Verständnis aufzubauen, Demand Gen würde bedeuten, wir verzichten technisch gesehen auf, ich nenne es jetzt mal Zwangsmaßnahmen wie Lead-Generierung, also Tausch von Asset gegen Kontaktdaten und ballern wertvollen Educational Content raus, der im Prinzip am Ende so eine Wirkung beim potenziellen Kunden erzeugt, dass er sich von sich aus meldet und der Vertrieb einfach abhebt. Verkürzt dargestellt. So Lead-Gen dagegen so, wir gehen raus, Hunting, wir sagen, hey, hier ist was deutlich zielgerichteter, wir sagen, hey, ich tausche einen Datensatz gegen etwas wie auch immer Wertvolles an Inhalt, entweder ob es jetzt so ein Upper-Funnel-Ding ist oder es könnte ja sogar ein bisschen tiefer drin sein, Produktinteresse zeigen und so weiter. Deutlich teurer in der Einzelausspielung, deutlich teurer in der Conversion-Optimierung, aber gibt natürlich so ein handfestes Gefühl. Dann kam immer das Gegenargument, ja, aber die konvertieren am Ende nicht. So, und irgendwie, ja, ich habe grundsätzlich ein Problem mit so Schulbuchsystemen.
Ja, also die Funnels und die Customer Journeys, die sehen am Papier alle gut aus. In der Realität, sobald du einen großen Deal hast, ist da ein Buying-Team dahinter. Und es genügt schon, wenn das nur 2 Personen sind. Also wenn das die Marketing-Fachkraft ist und dann gibt's einen Management-Entscheider, es genügt schon und das zieht das Ding schon mindestens 3 Monate in die Länge. In der Realität sind es dann 4-5 Leute bis zu 15 rauf und dann hast du viele Monate, die ins Land ziehen, ja. Ja. Dann kannst du das schwer beweisen in einem Test von 3 Monaten, dass da gute Deals oder Opportunities rauskommen. Aber es ist schon mal gut, wenn du sagst, okay, ich finde die richtigen Personen, ich habe Namen, ich habe Kontaktdaten und die Person hat Interesse signalisiert, weil die war im Webinar oder die hat den Download gemacht. Das ist schon super.
Absolut. Man muss immer sagen, ey, das richtige Unternehmen, die richtige Person im Unternehmen, das sind unveränderliche Faktoren. Das Thema, ob sie jetzt Interesse hat, das ist ein veränderlicher Faktor. Ja. An dem kann man arbeiten. An ihrer Position können wir zumindest nicht arbeiten.
Ja, genau.
Wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen über Voraussetzungen. Das heißt, wie ist die Erwartungshaltung? Wir werden dann sicherlich, wie werden sonst Kunden gewonnen? Wie groß ist die Zielgruppe, mit der wir dann am Ende unterwegs sind? Wie wertvoll ist das Produkt? Alles Voraussetzungen dafür, um einmal zu entscheiden, ob sich das Ganze überhaupt lohnt. Sagen wir mal, Zeitfenster wird sicherlich auch nochmal reinkommen. Wie teuer darf die Maßnahme sein, bezogen auf Einzelergebnisse, wird sicherlich auch nochmal geklärt. Und vermutlich auch nochmal technische Voraussetzungen. Wie messen wir eigentlich am Ende das Ganze? Was fehlt uns noch?
Einen habe ich noch, das Marketing-Ökosystem. Klingt jetzt so fancy, aber das Thema ist, du brauchst schon die Klassiker wie eine gute Website, eine Präsenz auf LinkedIn, das heißt eine Company-Page. Im Optimalfall hast du auch noch eine Person oder zwei, die als Influencer organische Posts regelmäßig liefern. Das ist wichtig. Und dann noch das Follow-up. Das heißt, du hast jetzt den Lead. Wie gehst du denn damit um? Du kannst ihn nicht im CRM versauern lassen und hoffen, dass der sich dann nochmal meldet. Also die Basics sind da E-Mail-Marketing am Start, dass ich denen per E-Mails weitere Contents senden kann. Und Link zum Sales-Team. Also es ist so wichtig, dass du von denen Feedback bekommst, dass dann eine Gesprächsbasis da ist, dass die sagen, ja, die Leads sind zumindest okay, das sind die richtigen Leads, ich kann mit dem arbeiten, damit auch Vertrauen da ist. Es hilft so enorm bei jedem Projekt. Wir versuchen immer zumindest die Sales-Leitung reinzubekommen oder jemanden aus dem Feld noch vom Vertrieb, damit die mal wissen, was geschieht denn da, was passiert da auf LinkedIn, was werden da für Leads generiert, sind die jetzt schon kaufbereit oder also darf ich da anrufen, darf ich mich auf LinkedIn bei denen melden? Und wir setzen dabei bei fast der Hälfte unserer Kunden diesen Prozess oft ganz neu auf. Wir machen viel im Mittelstand und die fragen dann schon, dürfen wir da sofort anrufen? Und wir geben denen halt einen Plan an die Hand. Wir sagen, in Woche 1 mach mal eine Vernetzungsanfrage oder schick nochmal den Download-Link. Das ist super niederschwellig. Also wenn es da um einen Lead-Magneten geht und du sagst, hey, danke für den Download, hier ist nochmal der Link, falls irgendwas nicht geklappt hat, da sagt keiner nein. Also das ist nicht zu pushy. Und solche Tipps geben wir dann noch gern raus. Aber wenn du das keinen Prozess hast, wenn du keine anderen starken Marketingkanäle hast und du verlässt dich nur auf LinkedIn, dann wird es schwierig. Weil die Kunden da draußen, die treten mit dir nicht in Kontakt, nur weil sie einen, zwei Touchpoints auf LinkedIn hatten. Die sehen sich sehr, sehr gut, sehr genau an, wer steht denn dahinter? Was ist das Unternehmen? Sind die vertrauenswürdig? Sind die ein guter Partner? Und da klopfen die natürlich verschiedene Kanäle, wie zum Beispiel die Website vorher.
Ja, das ist auch ein Punkt, glaube ich, das muss man erstmal dieses Verständnis herstellen, dass man sagt, das Käuferverhalten hat sich da verändert. Die Käufer informieren sich weitgehend selbst, bevor sie mit dem Vertrieb sprechen. Entweder du stellst diese Informationen zur Verfügung oder du findest nicht statt. So, ne? Und entweder du wirkst dort attraktiv fürs Selbststudium oder du limitierst halt dein eigenes Wachstum in einer Form, weil für alle Käufer, die sagen, hey, bevor ich mit irgendwie Sales-Typen spreche, will ich erstmal wissen, ist das wahrscheinlich für mich eine passende Lösung? Ist das eine ausreichend gute Lösung? Gibt es dafür Referenzen und so weiter? Und die wichtigen Fragen, die ich mir selbst stellen muss, damit ich kauffähig bin, wahrscheinlich habe ich mich gefragt, warum soll ich etwas ändern? Warum muss ich das jetzt machen? Warum mache ich das mit, was könnte eine Lösung sein? Warum sollte ich das mit euch machen? So, ja. Und dann, ne, das sind ja Fragen, auch die Einwände, die kommen. Du hast eben gesagt, mit dem Vertrieb sprechen ist für mich die wichtigste Quelle tatsächlich, weil der Vertrieb 1:1 mit den Leuten spricht.
Ja.
Und eigentlich, die dort ankommen, die haben auch Einwände. Und der Vertrieb verwendet eine große Zeit und Energie darauf, die Einwände zu behandeln. Und marketingseitig ist es die größte Chance. Das sind ja offensichtlich Überlegungen, die haben dann wahrscheinlich sehr viele. Aber wie viele sprechen denn gar nicht mit euch, weil sie diese Einwände haben, aber dann wegen dieser Einwände gar nicht erst auf euch zukommen? Dann macht es ja voll Sinn, das einfach stark nach vorne zu legen.
Ja.
So, ne? Das, also auch aus Content-Sicht am Ende, was wollen wir kommunizieren, finde ich der Vertrieb die wichtigste Quelle für das ganze Thema.
Ja, also da noch ein Beispiel, 50% von den Ideen für die Anzeigen, die wir dann in den Kampagnen schalten, kommen im Idealfall vom Sales, wenn wir es schaffen, die ins Onboarding mit aufzunehmen. Das ist total spannend. Du hast eine Liste an Vorschlägen vom Marketing-Team, das ist super als Basis und dann sprichst du über dieselben Themen nochmal mit dem Vertrieb und die sagen dann, nee, Moment mal, also das läuft ein bisschen anders dann, wenn wir mit den Kunden reden. Also das ist überhaupt kein Thema oder das habt ihr ganz übersehen, da kommt noch was und das ist richtig spannend dann.
Ja, absolut. So, lass uns doch mal ein bisschen bauen.
Ja, was viele Voraussetzungen waren das jetzt, oder?
Ja, ja. Was machen wir denn jetzt?
Wenn da über einen Haken drunter ist, dann kommt meistens zum Start, wo wir sagen, okay, wir arbeiten zusammen, wir gehen in die Onboarding-Phase und ab da prüfen wir dann, was ist denn an Contents vorhanden. Bevor wir irgendeine Kampagne starten, sehen wir uns mal an, was können wir denn den Kunden da draußen bieten. Wir haben eh schon festgestellt, bei den großen Deals klappt das nicht, dass jemand sofort kauft nach einem ersten Klick oder nach einer Anzeigenimpression. Das heißt, wir suchen mal nach Futter für Lead-Magneten und bei vielen Kunden arbeiten wir das dann mit denen dann komplett auf. Also es gibt im Mittelstand nicht viele, sage ich jetzt ganz ehrlich, die schon Lead-Magneten haben, die einen fertigen Ratgeber haben, aber es gibt, die meisten haben super Know-how, die kennen sich ja aus mit ihren Produkten. Ja, also unser Job ist dann, dass wir da coachen und sagen, das ist unser Template, unsere Vorlage für einen Lead-Magneten, für eine Checkliste, Ratgeber. Und dann fragen sie natürlich, was sind denn da die guten Themen? Und wir sagen, Nummer eins ist Technologievergleich, Nummer zwei ist Kostenvergleich. Also wenn du ein Problem hast und es geht um eine Investition, was hast du denn für Alternativen da? Ja, das sind genau die Fragen, die Kunden da draußen jetzt auch haben. Okay, ich habe ein Problem, ich soll das für mein Unternehmen lösen. Kann ich das mit einem Minimalinvest lösen? Muss ich da überhaupt ein anderes Unternehmen da beauftragen? Was gibt es für Technologien? Da nimmst du den Leuten wirklich Arbeit ab und die sind dann dankbar. Das ist, also du baust doch sehr viel Vertrauen auf und ja, wenn das klappt, haben die einen super Eindruck von dir und dann hast du mal einen Fuß in der Tür und kannst dann weiter noch mit Marketing- und Nurturing-Maßnahmen daran feilen, das, was draus wird.
Das Interessante ist ja immer, wenn man dann mit Kunden darüber spricht und sie meinen dann, ja, dann hauen wir jetzt das da raus und so weiter und damit sie durch die Tür kommen, unabhängig davon, dass die in den meisten Fällen ja dann noch nicht kauffähig sind. Ja. Aber das Interessante finde ich, je nachdem, wie man das konzipiert, sagt es halt etwas darüber, wo sie gerade stehen. Mhm. Also ist es jemand, der das Problembewusstsein bereits offen hat? Hat er sich im Detail beschäftigt, weil wir ein Thema ansprechen, wo eigentlich klar ist, diese Person hat schon bestimmte Überlegungen hinter sich. Die ist ja weiter auf dem Weg dann, als wenn ich sage, generelle Studie, Marktüberblick oder sowas dann, was ja auch gibt oder sowas. Und daraus lässt sich ja ganz gut ablesen, lohnt es, mit dem schon in ein Gespräch zu gehen oder gut, dass wir wissen, dass es dich gibt, dass du einen Markenkontakt hast, aber wir müssen dich jetzt noch nicht zum Kaffee einladen.
Ja. Ja, voll guter Punkt. Also ich bin da auch vorsichtig mit dem Thema White Paper und Marktstudien, Branchenanalysen. Das ist so top level, da interessieren sich so viele Leute dafür. Aber dass du dann da auch jemanden vom potenziellen Buying-Team findest, das ist schwierig. Bin ich eher ein Fan von so einem mittlerer Funnel, wo ich sage, was sind die nächsten Schritte? Wir überlegen dann, wie kriege ich eine Projektfreigabe intern? Das ist eine Frage, die nehme ich gern für den Content her. Also du hast eine Person, die hat einen Pain, aber die hat noch nicht das Okay vom Management, da aktiv zu werden. Wie kann ich denn mein Management-Team, meine Vorgesetzten überzeugen, dass wir da die nächsten Schritte setzen? Das ist ein super Aufhänger, immer für guter Content, für Lead-Magneten, das hilft immer gut.
Ja, weil es im Prinzip schon sagt, die Person ist auf dem Weg. Ihr ist schon klar, sie ist nicht in einer gottgegeben schlechten Welt, sondern es lässt sich etwas verändern.
Ja, genau. Ja?
Und das lässt sich verändern und wir sagen ja. Und das ist ja nett, wir sagen ja nicht nur, das kannst du mit uns ändern, sondern das ist der Schritt, damit du überhaupt veränderungsfähig jetzt wirst.
So. Ja, nicht die Verkaufsbroschüre hinschicken als Lead-Magnet, das klappt nicht, sondern offen sein und sagen, was hast du jetzt für Alternativen? By the way, wir sind zufällig eine dieser Alternativen, aber hier ist mal guter Content, hier sind gute Infos für dich, nutzt das mal, wir helfen dir da weiter.
Und wie baust du dann jetzt, also am Ende werden jetzt ja trotzdem, wir haben ja gesagt, hey, Inhalte werden beschafft, wir haben mit dem Vertrieb gesprochen, wir wissen jetzt hoffentlich, was die Schmerzpunkte unserer Zielgruppe sind. Das heißt, wir haben jetzt ja schon sortiert, sozusagen einen kleinen Baukasten um uns rum.
Ja.
Was machen wir denn jetzt so in dem Account?
Also Baukasten gefällt mir gut. Baukasten ist für uns immer ein Set von Bildern, ein Set von Textbausteinen, ein Set von Leadmagneten und dann können wir die Kampagnen anlegen. Früh mit dem zu starten ist gut, das heißt, es muss nicht alles perfekt sein von den Contents. Je früher, dass du startest, desto schneller kriegst du schon mal Infos, welche Contents klappen und welche nicht. Das ist schon mal fein. Und wir haben da ein System, welche Kampagnen wir aufsetzen. Da gibt es Kampagnen nur fürs Branding, wo wir nur Reichweite haben wollen für minimalen Budgeteinsatz. Da gibt es diese Text- und Spotlight-Ads, damit einfach mal mein Unternehmensname, meine Marke bekannt wird. Also das ist für einen Invest im Dachraum von 50 bis 100 Euro bist du da dabei. Das ist immer gut, weil du kriegst da zwar keinen Traffic, aber du kriegst bessere Klickraten auf den anderen Kampagnen. Also du beginnst mal ganz, ganz oben die User aufzuwärmen für dich.
Also das sind jetzt einmal für alle Text- und Spotlight-Ads sind kleine Werbeformate mit, also minimaler Gestaltungsspielraum wäre schon noch übertrieben zu sagen, ja. Die in der Desktop-Ansicht dargestellt werden, die man geschickterweise, auch wenn man sie auf Reichweite ausspielen will, aus meiner Sicht immer auf CPC abrechnen muss, weil die Klickrate so niedrig ist, dass man die Reichweite praktisch geschenkt bekommt.
Genau so
ist es. In der Zielgruppe, also um das in eine Dimension zu bringen, da kann es fröhlich passieren, dass man für 70.000 Impressions nichts zahlt.
Ja.
Oder irgendwie 4 € oder sonst was da, also praktisch kein Geld, günstiger als wenn ich auf Meta unterwegs wäre. Mhm. Aber ich kann halt auch nicht erwarten, dass die Leute darüber klicken.
Nee, da, also kriegst, wenn du nur das fährst, kriegst du auch nichts.
Ja.
Also, dann ist das nächste Thema, ich gehe jetzt diesen Funnel durch, auch wenn es eine theoretische Struktur ist.
Ja, ja.
Das nächste sind dann die Thought Leader Ads, sind wir auch noch im oberen Bereich, wo ich mal locker flockig mit organischen Posts in meine Zielgruppe reinkomme. Das heißt, es wäre gut, wenn man zumindest eine Person hat, die regelmäßig auf LinkedIn postet. Man nimmt sich da die besten Posts raus, was hat da gut funktioniert, unbezahlt, organisch, und dann schnappe ich mir die und spiele die aus über Thought Leader Ads Kampagnen. Da werden auch jetzt keine Leads reinkommen oder mega viel Traffic, aber ich kann Signale sammeln für mein Retargeting. Das heißt, ich fange anders an. Wenn ich 100 User habe in meiner Zielgruppe oder sagen wir 10.000, ja. Sagen wir, ich habe 10.000 User in meiner Zielgruppe, von diesen 10.000 haben vermutlich jetzt 50 bis 100 Personen wirklich aktuelles Interesse an meinem Thema und den Rest nicht. Das ist der große Haken bei den LinkedIn Ads. Also der Intent oder die Kaufbereitschaft, das Interesse, das kannst du im Targeting nicht einstellen, das weißt du nicht. Das heißt, du wirfst ein Netz aus an verschiedenen Ads und alle, die da drin hängen bleiben, weil sie geklickt haben, geliked haben etc., die holst du dann ein und die bringst du in eine Folgekampagne, das sind die Retargeting-Kampagnen. Es geht auch mit den Website-Besuchern, das ist natürlich ganz toll, weil Leute, die auf deiner Website waren, da ist das Interesse sehr, sehr hoch.
Du verlierst nur heute leider natürlich durch
Tracking.
Content und so weiter, Tracking halt leider erheblichen Teil davon.
Ja, ganz viel. Also Minimum sind die 300 User für die Retargeting-Kampagnen. Wenn man alles kombiniert, gerade im Mittelstand, kann das mal eine Hürde sein. Wir kombinieren dann alle Quellen, die wir irgendwo bekommen, um über 300 zu bekommen. Mhm. Und das Ziel ist dann, dass wir zumindest einmal auf 2000 User raufgehen. Aber dazu auch die Thought Leaders, das heißt, wir sind immer noch ganz oben im Funnel, das ist alles Markenbekanntheit, Awareness. Und dann starten wir im Mittelbau mit den Lead-Generierungskampagnen. Und das ist nicht eine Kampagne. Also muss man dazu sagen, auf LinkedIn ist ja jedes Format, jedes Anzeigenformat, jede eigene Zielgruppe ist eigentlich eine eigene Kampagne. Jetzt heißt es ja zum Glück Anzeigengruppe. Das Wording hat sich ja vor kurzem geändert, das ist klarer jetzt. Und da bauen wir verschiedene Systeme. Angenommen, du hast eine Zielgruppe mit 80.000 Usern, dann kannst du natürlich an die ganze Zielgruppe eine Kampagne ausspielen. Ich finde es aber interessanter, wenn du sagst, ich filettiere mir die Zielgruppe in 3 Blöcke. Klassiker ist, du nimmst zum Beispiel Leute mit Führungsverantwortung oder nur die Fachspezialisten ohne Führungsverantwortung. Oder du sagst, ich nehme den Teil von den Marketingleuten anhand von ihren Kenntnissen und dann nehme ich noch Business Development. Was wir machen aus diesen 80.000 Usern 3 Blöcke und spielen da dieselben Anzeigen aus, aber wir haben durch diesen Split, sehen wir schon relativ schnell, welcher Teilbereich funktioniert am besten. Wo sind die Klickraten gut? Wo kommen gute Leads rein? Da bauen wir dann wirklich an dem Herzstück von dem ganzen Setup diese Lead-Generierungskampagnen. Vielleicht dann noch ein Punkt. Ein Klassiker ist die Frage Lead-Formulare oder Landing-Pages, weil du schon mal die Conversions angesprochen hast. Mhm. Ich war früher ein Fan von Landingpages, weil ich gesagt habe, da kann ich viel mehr von meinem Unternehmen präsentieren. Case Studies, Trust-Signale und so. In der Realität ist es aber meiner Meinung jetzt, 20 Mal mehr an Leads bekomme ich über die Lead-Formulare, weil da die Hürde viel geringer ist. Das ist vorausgefüllt. Ich muss mich nicht neu orientieren auf der Website. Also wir machen fast ausschließlich nur noch Kampagnen mit Lead-Formularen.
Ja, es ist einfach, also das bedeutet, jemand muss die Plattform nicht verlassen. Bestimmte Felder sind vorausgefüllt, bestimmte Felder muss ich gar nicht ausfüllen. Es werden aber Informationen mitgegeben, was natürlich auch relevant ist, zum Beispiel, also was mich ja alles interessiert, was ich dann aber nicht ausfüllen muss, welches Unternehmen ist das, wie groß ist das Unternehmen, wie ist die Industrie dieses Unternehmens, welche Position hat die Person, ich kann die Work-E-Mail abfragen. Also alles, was mich tatsächlich ernsthaft interessieren kann, ist im Prinzip aus dem Profil heraus bereits ausgefüllt und muss nicht mehr angegeben werden. Das heißt, auch bei mobilem Traffic, und der wächst auch in dem Bereich natürlich, ist es kein Problem. Ansonsten kommst du dahin, mobile Landingpage, wie viele Felder tippst du denn so aus? Ich, nein. und das ist einfach ein paar hundert Prozent billiger, nicht ein paar hundert Prozent teurer wäre die Landing, ein paar hundert Prozent teurer wäre die Landingpage.
Jetzt kann man natürlich sagen, die Qualität ist dann nicht so gut wie von den Landingpage-Conversions, ja, aber es ist ein so einfaches Rechenbeispiel. Wenn du die Kosten pro Leads vergleichst, du kommst mit der Landingpage nicht hinterher. Also es werden immer die Lead-Formulare sein dann.
Und ganz ehrlich, das ist für mich, natürlich kenne ich die Diskussion, für mich ist aber auch die Frage, wenn ich mit Lead-Generierung rausgehe, das ist per se schon ein teures Ziel, auf das ich gehe, dann habe ich vorher im besten Fall mich so um die Zielgruppe bemüht, dass eigentlich im besten Fall eigentlich alle, die in dieser Zielgruppe sind, für mich relevant sind. Also wenn ich da noch so viel Schrott drin habe, dann hätte ich die Zielgruppe ein bisschen besser aufräumen müssen.
Ist ein Für und Wider. Wenn du eine B2B-Nische hast, die wirklich ganz klein ist, gerade wenn du im Targeting Techniker hast oder Facility Management, alles was im Operations-Produktionsbereich ist, dann hast du so kleine Zielgruppen, da wird es dann schwierig. Also da gehen wir dann wirklich schon direkt mit der ersten Kampagne an die Leute ran, obwohl wir noch nicht wissen, ist Interesse da oder nicht, und nehmen das in Kauf, dass wir Streuverluste haben.
Sonst wird's Aber der Streuverlust ist ja nur, du hast das Interesse nicht, das bringt den Preis hoch, aber das bringt ja eigentlich keine schlechten Leads, weil die Zielgruppe ja trotzdem klein ist. Ne?
Die Zielgruppe passt, da bin ich bei dir, ja genau. Mhm. Völlig richtig.
Ja. Also das ist dann ja mehr ein Preisthema. Ich würd dich nur einmal challengen an einer Stelle hier.
Her damit.
Thought Leader Ads, weil ich finde Thought Leader Ads eigentlich gut, auch im unteren Teil des Funnels. Mhm. Also technisch gesehen ist das noch einmal für alle, die das Format nicht kennen, es sind organische Posts von Personen, die auch nur auf zwei Ziele ausgesteuert werden können, technisch gesehen Reichweite und Engagement. Also da kann kein Lead-Formular dahinter liegen oder wir könnten nicht mal sagen, Traffic wollen wir haben. Nichtsdestotrotz gibt es Möglichkeiten, es hängt ein bisschen vom Setup natürlich ab. Ich kann natürlich einen Link in meinen organischen Post einbauen. Das ist schon möglich. Der könnte zu einer Landingpage gehen, der könnte auch zu einem Tool wie einem Sales Navigator gehen, wo ein anderes LinkedIn-Tool, wo Leute dann auch identifizierbar werden und wo ich ihnen auch ähnliche Inhalte anbieten kann und so weiter. Was ich ganz cool finde an der Nummer ist, du könntest zum Beispiel auch Thought Leader Ads ja im Retargeting nutzen, eine Retargeting-Audience, weil du vorher zum Beispiel eine Videokampagne gemacht hast, wo die Person auch zu sehen ist, und am Ende tendieren Menschen schon dazu, natürlich gerne sich auch auf Menschen zuzubewegen. Ja. Und wenn dann ein Experte das Thema, das meinetwegen in der ersten Kampagne angerissen wurde, nochmal mit einem persönlichen Blick versieht und sagt, ich habe hier übrigens meine Erfahrung in diesem Fall hier einmal zusammengefasst oder hier habe ich das meinen Erfahrungsbericht dazu oder neue Entwicklung hier oder whatever, dann würde ich sagen, aus persönlicher Erfahrung, das kann deutlich günstiger sein am Ende in der Lead-Generierung als von der Brand abgesetztes White Paper.
Touché, gebe ich dir völlig recht. Wir verwenden die Thought Leader jetzt nur ganz oben, um Signale zu sammeln fürs Retargeting und ganz unten im Retargeting dann. Auch noch aus einem anderen Grund, mit den Retargeting-Kampagnen, da verfolgst du die Kunden oder hängst sehr lange an ihnen dran, das heißt ein halbes Jahr, solange es halt das Tracking zulässt. Und dann hast du zusätzliche Anzeigeninhalte, die ausgespielt werden. Die Anzeigen sollen sich ja nicht abnutzen, sondern ich mag möglichst eine große Varianz, eine große Bibliothek an verschiedenen Ads da nutzen, die da ausgespielt werden. Und ich gebe dir auch recht, Menschen kaufen von Menschen. Wenn da schon mal eine digitale Beziehung unter Anführungszeichen da ist zu meinem Influencer, zu meinem Ambassador, dann werde ich mit diesen Ads eher interagieren als mit den vom namenlosen Unternehmen, die Corporate Ads. Ja, bin ich bei dir.
Mhm. Ja, du kannst ja auch zum Beispiel den Influencer oder wie auch immer wir bezeichnen wollen, Experten in der Brand-Kommunikation zeigen schon. Mhm. Dann wirkt er ja schon irgendwie, also dann wirkt er schon so ein bisschen etabliert, weil er jetzt ja auch das Gesicht der Firma, und dann, wenn er dann persönlich auf dich zukommt, dann ist es schon nett.
Ja, da vielleicht noch eine Frage an dich, auch ein Challenge. Wie sieht es denn Message-Ads aus? Wir versuchen es immer wieder, die im Retargeting einzusetzen, weil das gut jetzt passt zu dem, was du gesagt hast. Wenn du den Experten etabliert hast, da ist eine digitale Beziehung da, ein gewisses Vertrauen, dann kann der ja Message-Ads auch raussenden. Aber das Thema ist zum Teil so verbrannt auf LinkedIn, weil jede Message, jede E-Mail wird zum Teil als Spam gesehen. Also wir versuchen es immer wieder. Es gibt billige Reichweite, aber ich bin mir manchmal nicht sicher, ob man da nicht mehr kaputt macht.
Ja, also ich bin Ich bin grundsätzlich eigentlich Fan davon, weil ich finde, das ist ein gutes personalisiertes Format, wo man sehr genau aufpassen muss, mit was geht man dann da raus. Das glaube ich auch. Ich glaube, die meisten scheitern daran, dass es eigentlich zu lang und zu unklar ist normalerweise, das, was angeboten wird. Oder es wird zu früh gemacht, also auf eine Zielgruppe, die eigentlich nicht bereit dafür ist oder whatever. Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse, das muss ich auch sagen, sind halt sehr wechselhaft. Also es gibt Cases, wo ich denke, so crazy, das hätte ich nicht so positiv erwartet. Gibt aber auch Cases, wo ich sagen würde, da hatte ich mir jetzt aber mal deutlich mehr versprochen und das ist einfach verpufft, ja, wo du dann sagen musst, du hast ja auch noch die Herausforderung, dass dieses Format halt, dass du halt in so einer geringen Frequenz dieses Format nur ausspielen kannst, insbesondere wenn du auf kleine Zielgruppen gehst, wirst du halt so eine Kampagne starten können. Es wird sowieso eine ganze Weile dauern, bis du irgendwie in eine gewisse Durchdringung kommst. Und dann wird es, wenn der Schuss nicht saß, dann wird es halt noch länger dauern, bis du dann nochmal reinkommst. Das heißt, das ist eigentlich so, das ist nicht das erste Format, an das ich denke, um es klar zu sagen. Ich finde es wenn wir sagen, wir spielen so eine Zielgruppe schon länger und der Druck muss immer weiter erhöht werden, also im Sinne von, hey, wir wollen Top of Mind werden als Marke, und wir haben jetzt hier ein Offer, das wirklich das gut ist. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie kein Educational Piece oder sowas, sondern vielleicht zum Beispiel ist es nochmal eine Einladung zu einem Event. Das finde ich persönlich ganz gut. Also so Offline-Event. Ja. Weil dann hast du diese Connection auch noch, Person schickt es, ich würde dich da gern sehen, darüber sprechen wir und so weiter. Und das ist, wenn das relevant ist, das finde ich halt, das ist ein guter Anlass. Nur zu sagen, ich schicke etwas rum über eine E-Mail, was ich eigentlich auch public hätte senden können, das ist, weißt du, da ist keine Exklusivität drin. Das würde ich dann, das finde ich, ist nicht so vielversprechend einfach. Und da habe ich jetzt auch nicht so gute Erfahrungen mitgemacht.
Ja, nee, macht Sinn, das ist gut. Ist cool. Bei uns ist es auch so, dass das extrem schwankt von Projekt zu Projekt. Aber das mit den Events, das macht Sinn. Das ist ein besserer Content, den ich auch wirklich per Mail oder per Message verschicken würde. Ja, das ist gut.
Ja, cool. Also es ist auch immer eine Frage, ist der Inhalt dem Kanal angemessen oder der Distributionsart angemessen.
Super. Genau, und am Schluss kommen dann die Retargeting-Kampagnen. Das heißt, wir haben jetzt Interessenten gesammelt, die kriegen natürlich intern keine Projektfreigabe innerhalb der nächsten Wochen, außer wir hatten einen Lucky Punch und die suchen Anbieter etc., aber normalerweise ist das nicht der Fall. Das heißt, wir möchten jetzt top of mind bleiben mit denen. Wir möchten denen zeigen, dass wir da wirklich gute Partner werden. Und da kommen die Retargeting-Kampagnen und begleiten, sage ich jetzt diplomatisch, die lieben Kunden für die nächsten 6 Monate oder länger, wenn es geht, und wir die Signale haben. Und da kommen die Fallstudien zum Einsatz. Was sagen Kunden, Referenzen, Blick hinter die Kulissen kommt gut an. Und da ist es natürlich super, wie du gesagt hast, wenn man den Experten, die Expertin etabliert hat vom eigenen Unternehmen und dem Ganzen ein Face, ein Gesicht geben kann.
Ja, also ich sehe schon, das sind zum Teil inzwischen die dominanten Kampagnen bei uns in den Accounts, wo jemand da ist, der das vertreten kann. Im besten Fall hast du mehrere Gesichter, ist natürlich noch richtig, richtig cool. Am besten eben jemand, der tatsächlich mit fachlicher Expertise spricht. Naheliegend ist ja eigentlich, dass du jemanden nimmst, der aus dem Vertrieb kommt, das ist jetzt auch nicht falsch, aber du guckst dann ja auch nach, das ist ja sozusagen das Nächste, was passiert. Du siehst jetzt hier, der Thomas ist bei mir als Thought Leader aufgetaucht und dann, vielleicht ist das nicht ganz uninteressant, und dann gucke ich ja mal auf sein Profil. Und wenn der Thomas vorher 3 Monate Gebrauchtwagen und davor 4 Monate Heizdecken verkauft hat, dann, weißt du, ne, das geht so ein bisschen auf das Trust-Thema dann.
Alex, woher weißt du das?
Ich bin auf dein Hidden Profile gegangen.
Und du brauchst eine schöne Story um das Ganze herum, eine glaubwürdige, das ist wichtig.
Ja. Und wenn wir jetzt nochmal kurz auf so technische Details gucken, Thomas, die eigentlich, also du hast eben schon gesagt, wir haben eine Zielgruppe von 80.000, die teilen wir vielleicht nochmal in 3 Blöcke sogar auf, ne?
Ja.
Es könnte sich sogar inhaltlich begründen lassen, wenn du jetzt so zwischen dem Economic Buyer und dem Anwender unterscheidest, unterschiedliche Pieces irgendwie raushauen und so weiter. Hast du so für dich so einen Sweet Spot, wo du sagst, das ist für mich eine, bei 80.000 mache ich 3 draus, bei 150 mache ich 8 raus, oder wie weit würdest du jetzt, was ist für dich so eine gute Zielgruppengröße?
Ja, also die Faustregel ist 10 bis 100.000 User, Und ja. ich splitte sie auf, sobald ich 40.000 bis 50.000 habe. Okay. Damit ich habe am liebsten eine Zielgruppe ab 20.000. Mhm. In den Nischen wird es schwierig. Also da sind wir froh, wenn wir eine Zielgruppe manchmal zusammenbekommen mit 20.000, 30.000 Usern. Aber es gibt viele Cases, die haben große Zielgruppen, auch über 100.000. Da machen wir kleine Pakete. Also zusammengefasst ab 20.000, 25.000 Usern würde ich aufsplitten. Also soll das Minimum sein für eine eigene Kampagne oder Zielgruppe.
Und was sind aus deiner Sicht so, wenn du so in Accounts guckst, was sind die häufigsten Fehler, die dir begegnen?
Mein Lieblingsthema und das Einfachste ist die Gebotsstrategie. Es gibt ja das manuelle Gebot, wo du selbst die Klickpreise steuern kannst bis zu einem gewissen Grad, oder die maximale Verbreitung, wo du sagst, hier LinkedIn, ich habe für dich jeden Tag ein Budget von 50 Euro, mach damit, was du willst, spiel das aus, an wen du willst. Immer wieder die Empfehlung, manuelles Gebot, das ist da die sichere Bank. Trifft zu für 95%, gerade für die Lead-Generierungskampagnen. Es gibt aber seltene Fälle, wo die Anzeigen so gut passen, wo die so relevant sind für die Zielgruppe, so gut performen, da kannst du dann schon die maximale Verbreitung mal testen, aber im Normalfall manuell. Ja. Ja. Und da jetzt mit dem Wermutstropfen in letzter Zeit, es gibt die Gebotsanpassung, die konntest du bis vor ein paar Wochen, also muss ich kurz erklären, was ist die Gebotsanpassung? Da sagt die Werbeplattform, wenn wir an einem User dran sind, und wir haben das Gefühl oder der Algorithmus denkt, hey, das ist der beste Match für dich, weil der hat wirklich gerade Kaufbereitschaft, unser Algorithmus kann das alles sehen, dann erhöhen wir dein Gebot über dein Maximum hinaus. Das konntest du bis vor ein paar Wochen noch einstellen oder deaktivieren, haben wir sehr gern deaktiviert, weil es nicht immer nachvollziehbar war, es war eine Blackbox. Und jetzt wurde das standardisiert aktiviert. Also hier muss man sich darauf einstellen, wenn du jetzt sagst, mein Maximalgebot sind 5 Euro für diese Zielgruppe, dass es auch mal 6 oder 7 werden kann für die ganze Kampagne, aber immer noch besser als die maximale Verbreitung.
Ja, das ist tatsächlich auch mal ein Standard, wo ich gesagt habe, most valuable, bla bla bla, das weiß die Plattform nicht. Also solange die Plattform nicht bessere Insights hat in die Zielgruppe oder irgendwie direkt aus dem CRM gefüttert wird, weiß die Plattform nicht, was für mich die richtigen sind. Punkt. Also das ist... kann auch nur funktionieren, ehrlich gesagt, in großen Märkten mit großen Zielgruppen, wo du eine ganz andere Signalstärke hast als jetzt. Dafür ist der deutsche Markt an sich schon zu klein. So, Punkt. Ja. Bin ich überzeugt. Ja, das ist halt für US-Märkte ausgelegt, das System. Das ist genau wie insgesamt bei Kampagnen, die irgendwie auf Conversions ausgelegt sind. Da kann man drüber diskutieren sicherlich, aber für mich sind in fast allen Fällen die Signalstärke nicht ausreichend, um eine Optimierung zuzulassen, die irgendwie hilfreich wäre. Das ist halt anders, als wenn man Meta anguckt, wo man unfassbare Mustererkennung hat und unfassbare Informationstiefe der Plattform, wo das haben wir hier nicht. Punkt. Nee. Dafür sind die Leute zu inaktiv, dafür ist die Menge der Signale nicht ausreichend. Da sind wir noch in einer deutlich eher manuell einstellbaren Welt. So, kurzer Rant.
Ja, nee, also das ist der wichtigste Fail, auf den ich, das ist auch eine Sache, die hast du in 1-2 Minuten erledigt, das ist ein Quick Win. Und ansonsten gibt es natürlich noch ein Set von Kampagneneinstellungen, die nicht passen. Da habe ich ein bisschen Beef mit LinkedIn, weil ich mir denke, die bieten dir eine Fülle von Einstellungen an, das ist ein richtig mächtiges Tool, aber in der Realität brauchst du vermutlich nur von 10 Faktoren oder von 10 Merkmalen, die du in einem Blog zur Auswahl hast, 1 oder 2. Und das ist schade, dass sich da die Plattform nicht an die Hand nimmt und sagt, wir haben hier, es gibt jetzt 60 Targeting-Merkmale, es gibt so und so viele Berufserfahrungsmerkmale, um die Zielgruppe zu erreichen, aber ehrlich gesprochen, die wichtigsten sind 1, 2, 3 und fertig. Und das ist wenn du einsteigst in LinkedIn Ads, das ist total überfordernd und da passieren einfach viele Fehler.
Ja, wobei LinkedIn jetzt ja auch initial schon triggert, dass du eigentlich das KI-basierte Kampagnenmodell vorziehen sollst, womit ich selbes Thema wie vorher auf Basis von einer Landingpage, dafür sind zu viele Landingpages doof und auch die vorgefertigten Zielgruppensegmente. Ich finde das alles gut, dass das sich vereinfacht eigentlich, aber bisher bleibt der Beweis ausstehend, dass das zu besseren Ergebnissen führen würde als tatsächlich die manuelle Arbeit. Und wenn du über wirkliche Wertschöpfung sprichst und über wertvolle Kunden, dann ist die halbe Stunde, die du hier investierst, um einmal die Sachen sauber zu ziehen, initial einfach so viel weniger, als wenn du sagst hier, ah ja, Klick, wird schon.
So. Ja, wird schon passen. Geht eh nicht um viel, ein paar tausend Euro, kein Problem.
Ja.
Ja, das tut ein bisschen weh. Das ist, die Kampagnen dürfen ja teuer sein. Das ist okay, wenn die Plattform teuer ist, wenn dann auch Qualität rauskommt. Aber ja, dann wäre es schön, wenn hier nicht getrickst wird und Kampagneneinstellungen bewusst vorgeschlagen werden, die nicht gut sind im Normalfall. Also Zielgruppenerweiterung, LinkedIn, Audience Network,
sind ja überall
Stolperfallen.
Muss man einmal sagen, insbesondere, also wenn man sich die Mühe macht und wir plädieren hier gerade für eine granulare Audience-Einstellung und sobald ich dann sage, Zielgruppenerweiterung, kann ich auch einfach sagen, ja, egal, was ich eben gesagt habe.
Ja.
Ignoriere das eigentlich. Und beim Thema Audience Network, das Audience Network bestimmt, dass deine Anzeigen, deine Inhalte auch auf anderen, inzwischen auch besser bestimmbaren Plattformen ausgespielt werden. Die meisten kümmern sich, glaube ich, nicht darum. Dann bin ich irgendwie auf Gaming-Seiten unterwegs oder sowas mit meiner Ausspielung. Das führt in der Konsequenz dazu, wenn ich das aktiviere, und LinkedIn wird dazu empfehlen, das zu aktivieren, dass die Preise sinken. Also die vordergründig sinken die Preise. CPM sinkt. Das sieht also erstmal günstiger aus. Hab noch keinen Fall gesehen, wo es zu mehr Umsatz geführt hat.
Ja, schließe ich mich total an. Ja. Das ist schade. Also das wünsche ich mir von der Plattform, aber da sind natürlich die Business-Ziele von LinkedIn andere. Verstehe ich auch bis zu einem gewissen Grad. Darum gibt es viele liebe Agenturen da draußen, die total gute Checklisten und Einsteiger-Guides haben. Gibt es viele, also möchte ich jetzt nicht uns bewerben, sondern da gibt es ganz viele tolle Tools. Nehmt euch so einen Leitfaden zur Hand und die führen euch durch diese Einstellungen durch. Gut investierte Zeit.
Lass uns mal einmal kurz 2026, was ist für dich jetzt, ist für dich irgendwas anderes als 2025 auf LinkedIn, wo du sagen würdest, hey, das, darauf muss ich dieses Jahr besonders achten?
Wenig, möchte ich ehrlich sagen. Also wenn du jetzt durch Social Media, also durch den LinkedIn-Feed scrollst, gibt es viele Coaches, die sagen, ah, das ist die große Änderung und das ist der nächste Hype. Bin ich jetzt konservativ? Es wird immer teurer, das sehen wir schon. Da hat es einen Anstieg gegeben von letzten Jahr, also Klickpreis circa um 1,5 Euro teurer bei vielen Zielgruppen, das ist herb. Ich warte auf die personalisierten Anzeigentexte. Das ist das Feature, wo du also persönliche Ansprache, Vorname, Nachname, Unternehmen, Branche und so als dynamische Elemente hinzufügen kannst. Das ist cool. Wurde schon implementiert, aber dann wieder zurückgezogen. Das wird einen Boost bringen. Das wird eine tolle Steigerung bringen. Sobald das jeder macht, ist das wieder verschwunden. Aber jetzt muss man halt kurzfristig ausnutzen, diese Welle reiten. Und aber keine großen Themen. Ich wünsche mir noch, dass man die Listen aus dem Sales Navigator direkt für LinkedIn Ads verwenden kann. Das ist alles aus demselben Haus. Aber ja, das sind kleine Themen.
Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen mal in der Beta ist oder immer noch in der Alpha.
Ja.
Gibt es ja, das stimmt.
Das ist eher Nerd-Kram.
Ja.
Und die Zuhörer weiß ich nicht, je nachdem, wo die stehen, ob das sind jetzt nicht die großen Hebel. Nur bei den Klickpreisen muss man sich darauf einstellen, es wird nicht günstiger.
Das ist richtig. Aber dadurch, weil die Plattform teurer wird, bleibt eigentlich, ich bin bei dir, es gibt keine Veränderung, wo man sagen würde, das ändert dieses Game jetzt irgendwie komplett, sondern das ist der Grund, warum manche Unternehmen nicht erfolgreich sind dort, sind normalerweise alles Gründe, die nichts mit der Plattform zu tun haben.
Ja.
Unscharfe Kommunikation, unklare Kommunikation, kein gutes Verständnis der Zielgruppe. Die Kommunikation ist normalerweise zentriert auf den Absender, nicht auf den Adressaten. Häufigste Ursachen, die technischen Fehler, die dahinter stehen, oder Verknüpfungen in Zielgruppen oder so etwas, die behebt jeder irgendwann. Ne? Das ist
ja,
also irgendwann.
Ich sage es auch gern, es gibt nichts, was du nicht kostenlos lösen kannst mit dem Know-how, was da draußen herumschwirrt. Also was Agenturen natürlich als Content raushauen, das kann man alles selber lösen. Und dann liegt die Verantwortung, wie du sagst, bei den Unternehmen. Schwierigkeit ist da, kriege ich das, den Buy-in vom Management, kriege ich die Budgets, habe ich gute Contents. Wir haben zum Beispiel Unternehmen, die tun sich echt schwer, Case-Studies zu bekommen, wenn da noch nichts da ist im Mittelstand. Kleinere, also Unternehmen, das ist ein Ding. Aber das liegt dann wirklich bei den Unternehmen und dann muss ich halt sagen, ich verschiebe mein LinkedIn-Ads-Projekt und investiere vorher in die Content-Erstellung. Wenn dann das Management sagt, nee, wir haben dafür keine Zeit, dann muss man so ehrlich sein und sagen, ja, aber dann wird es halt teuer mit den Leads.
Korrekt. Also gerade solche Themen zeigen, finde ich, ganz deutlich, dass es nicht allein eine Aufgabe von Marketing ist, sondern dass dann eben im Rahmen der aktiven Kundenbetreuung muss eigentlich sowas wie Case Studies angeschoben werden. Ja, also das geht dann in die, wie immer das im Unternehmen geregelt ist, ob es ein Account Manager ist oder sonst was, der den Kunden betreut. Also Kundenbetreuer muss sich eigentlich mitverantwortlich fühlen dafür. So, nicht komplett versöhnlich zum Ende, aber dafür viel.
Das ist gut.
Wie war das erste Mal hier?
Super, super. Kann ich jedem empfehlen. Total, ich freue mich total, war wirklich nett, coole Dinge, auch schöne Challenge zwischendurch. Ein paar, also nicht alles weichgespült, das freut mich sehr, vielen Dank. es soll glaubwürdig bleiben, das ist immer das Wichtigste für mich.
Super. Vielen, vielen lieben Dank. Und wenn ihr gesagt habt, hey, das war ja ganz interessant, das Thema LinkedIn Ads, sollte ich mir nochmal genauer anschauen oder so habe ich das ja noch nie betrachtet. Mehrere Punkte, die ihr euch merken solltet. Das erste, man kann diesen Podcast bewerten. In dem Fall also, ja, positiv bewerten. Wenn ihr sagt, oh, mehr davon will ich eigentlich haben, man kann die Dinge auch abonnieren auf allen gängigen Plattformen. So, jetzt kommen wir zu eurem Problem. Wenn ihr sagt, mit dem Thema muss ich mich mehr beschäftigen, dann steht es euch völlig frei, einen Experten eurer Wahl zu kontaktieren. Der Thomas ist zum Beispiel gut auf LinkedIn erreichbar. Und falls es noch Rückfragen an uns gibt, an mich gibt, bin ich wahrscheinlich auch gut erreichbar. Wichtig noch, wenn ihr startet und sagt, das geht richtig ab und hier kamen 2, 3 Tipps her, die mir dabei geholfen haben, erzählt es weiter. Thomas, dir einen schönen Tag, allen da draußen, wundervolle Woche.
Alles Gute, bis dann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategiesession. Den Link findet ihr in den Shownotes.